Heute Morgen, wir haben es schon angehört, wir wollen beten. Wir wollen beten heute Morgen, wir wollen hören, dass etwas passiert und wir hören aus der Bibel, dass Dinge passieren. Mir ist heute Morgen wichtig, dass wir unser Herz heute Morgen öffnen für das, was Gott unter uns vorhat. Und es gibt so Wörter, die für die einen ist das wie für die, wie heißen nochmal die Leute mit den langen Zähnen? Vampire. Für die einen ist das wie der Knoblauch für die Vampire, für die anderen ist es das Erlösungswort. Ich bin eines davon. Das ist das Wort Erweckung. Erweckung, da sagt man Erweckung, das ist etwas, das kann man nicht machen. Stimmt das? Kann man das machen? Es ist so schwierig, ja. Aber man kann es verhindern. Oder man kann es fördern. Und man kann es fördern, indem man sein Herz für Gott öffnet. Man kann es fördern, indem man füreinander betet. Man kann das fördern, indem eine Gemeinde zusammenkommt, um zu beten. Man kann es fördern, indem eine Gemeinde sich aussondert für Jesus. Und ich habe heute Morgen so etwas mitgebracht, auch einen Bibeltext, der atmet nur so Erweckungsluft. Und ich bete, dass heute Morgen unsere Herzen geöffnet sind für das, was Jesus tun kann. Und er möchte etwas tun. Er möchte Totes lebendig machen. Und ich möchte euch sagen, auch unter uns ist so viel Tod. Unter uns ist so viel Frommes. Aber es ist nicht mehr lebendig. Und Gott möchte uns lebendig machen. Ich möchte euch fragen, wie ist das, wenn der Heilige Geist über seine Gemeinde kommt? Wie ist das? Für mich ist es was Wunderbares. Ich habe das hier und da schon erlebt, wenn der Heilige Geist wirklich über eine Gemeinde kommt, wenn er seine Gemeinde als Herr, als Bräutigam heimsucht. Er kommt, er ist unterwegs, er durchzieht alles Leben und der Geist Gottes ruft gemeinsam mit der Gemeinde, komm, komm, Herr Jesus, komm. Es geht diesem Heiligen Geist Gottes nicht um das Chaos, nicht um Unordnung, nicht um ein Durcheinander, sondern es geht dem Geist Gottes immer auch bei uns um Leben. Er ist der Lebendige. Ich bombardiere euch. Und ich möchte euch fragen, ich bombardiere euch heute mit Fragen. Und wenn ihr immer nur über eine Frage nachdenkt, reicht mir das. Wie viel ist auch bei uns mit der Zeit an geistlichem Leben gestorben? Einfach weg, raus aus der Tradition oder nur noch Tradition, aber nicht mehr lebendig. Was übrig blieb, sind oft nur noch Gewohnheiten oder so fromme Horizontlosigkeiten. Keine Leidenschaft, kein Elan für das, was Gott tun will. Wir sind einfach nur da. Mir gange den Kirch und gut ist, oder so ähnlich sagt man das, ich lasse es. Wir existieren noch, aber innerlich sind wir als Gemeinde tot. Was ist los mit der Gemeinde? Wollen wir so eine Gemeinde sein, wo Power ist, wo Kraft ist, wo man Gott erleben kann? Wollen wir sowas nicht sein als Gemeinde? Und ich freue mich, dass wir mit einstehen dürfen, dass Menschen sterben und wir sagen, wir wollen, dass sie Jesus noch kennenlernen. Ja, dass sie das noch erleben, wer Jesus wirklich ist. Dass sie das erleben, was Jesus wirklich kann. Oder ist das alles nur Theorieglauben? Heute Morgen haben wir uns kurz darüber unterhalten, Bekenntnisse. Wir als Baptisten sind keine Bekenntnisgemeinde. Wir bekennen nicht. Du bekennst das und das und das und das, sprichst dein Glaubensbekenntnis ab. Das ist wie wenn du dein Parteibuch aufmachst. Wir wollen mehr. Und wir wollen mehr von Jesus. Wir wollen mehr von seiner göttlichen Kraft. Und wir haben Sehnsucht danach, dass sich diese Kraft bei uns, in unserem Leben, in unserem Umfeld, in unseren Familien und vor allen Dingen bei uns selber, dass sich diese Kraft offenbart. Und dazu brauchen wir diesen Geist, der lebendig macht. Manche sagen, ja, aber ihr macht doch viel als Gemeinde. Aber das muss nicht heißen, dass wir auch geistlich lebendig sind. Man kann sehr viel bewegen, aber man kann doch selber nicht vom Geist bewegt sein. Was ich mich für mich selber frage, ist dies. Wie kommt es zu einem neuen, geistlichen Leben, in unserem persönlichen Umfeld, in unseren Beziehungen, wie zum Beispiel den Menschen, die uns sehr wichtig sind, in unseren Ehen zum Beispiel, in Freundschaften, in Familien, in der Gemeinde und vor allen Dingen, wie werde ich selber neu angerührt und geistlich nicht nur lebendig. Ich möchte nicht nur geistlich lebendig sein, ich möchte geistlich lebendiger sein, mehr erleben, mehr von Jesus. Ich möchte nicht nur atmen, ja, ich atme aus, ich atme ein. Produktiver wird es heute nicht mehr. Eine Postkarte in unserem Wohnmobil. Ja. Aber ich will mehr. Ich will mehr. Was kann ich dazu tun? Wie kann es in meinem Leben zu einer neuen geistlichen Belebung kommen? Wer erneuert mich um meine inneren Brandmarkung? Der Geist. Der Geist, der lebendig macht. Und was macht er lebendig? Was tot ist, was nicht lebendig ist, das macht er lebendig. Er führt uns zurück in eine Zeit, in der es ziemlich trostlos aussah in Israel. Jerusalem war zerstört und der König Nebukadnezar, der Feind, hatte einen großen Teil des Volkes in die Verbannung weggeführt. Die katastrophale und trostlose Situation war entstanden. Warum? Weil die Geistlosigkeit Israels Konsequenz zu einer Gottlosigkeit geführt hat. Und das ist immer so. Da, wo Geistlosigkeit ist, da, wo Geistlosigkeit in Gottes Reich herrscht, in Gottes Volk herrscht, da entsteht Gottlosigkeit. Du entfernst dich von Gott. Wo du nicht dran bist mit Feuer an Gott, entfernst du dich von Gott. Und ihr wisst meinen Lieblingsspruch, nicht mein Lieblingsspruch, aber was ich schon so oft gesagt habe, was muss ich tun, um von Jesus wegzukommen? Nichts. Ich muss nichts tun. Aber ich möchte was tun, dass ich dranbleibe. Ich möchte dafür verantwortlich sein, dass ich sage, das Feuer für Jesus brennt in meinem Inneren. Ja, das ist das, was er vorhat mit uns. Und Gott nimmt den Propheten Hesekiel zur Seite und gibt ihm eine Schau davon, wie es sein könnte, wenn der Geist Gottes alles wieder lebendig macht. Ich möchte mit euch lesen Hesekiel 37, diese bekannte Stelle, wo der Prophet Hesekiel hineinspricht in das Tal der Totengebeine. Und ich möchte euch bitten, jetzt nicht eure Bibeln zu nehmen, sondern ich möchte euch bitten, dass ihr wisst, ich bin nicht der typisch kontemplative Typ. Ich bin eher das andere Gegenteil. Aber ich möchte euch bitten, die Augen zu schließen. Die Augen zu schließen, den Gang in Leerlauf zu nehmen. Und ich lese dieses Bibelwort. Und wir bitten den Heiligen Geist, dass er das auf uns wirkt. Die Hand des Herrn legte sich auf mich, und der Herr brachte mich im Geist hinaus und versetzte mich mitten in die Ebene. Sie war voll von Gebeinen. Er führte mich ringsum an ihnen vorüber und ich sah sehr viele über die Ebene verstreut liegen. Sie waren ganz ausgetrocknet. Er fragte mich, Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Ich antwortete, Herr und Gott, das weißt nur du. Da sagte er zu mir, sprich als Prophet über diese Gebeine und sag zu ihnen, ihr ausgetrockneten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen. Ich selbst bringe Geist in euch, dann werdet ihr lebendig. Ich spanne Sehnen über euch und gebe euch mit Fleisch. Ich überziehe euch mit Haut und bringe Geist in euch, dann werdet ihr lebendig. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Da sprach ich als Prophet, wie mir befohlen war. Und noch während ich redete, hörte ich auf einmal ein Geräusch. Die Gebeine rückten zusammen, Bein an Bein. Und als ich hinsah, waren plötzlich Sehnen auf ihnen und Fleisch umgab sie und Haut überzog sie. Aber es war noch kein Geist in ihnen. Da sagte er zu mir, rede als Prophet zum Geist. Rede, Menschensohn, sag zum Geist. So spricht Gott, der Herr. Geist, komm herbei von den vier Winden. Hauch diese Erschlagenen an, damit sie lebendig werden. Da sprach ich als Prophet, wie er mir befohlen hatte, und es kam Geist in sie. Sie wurden lebendig und standen auf, ein großes, gewaltiges Heer. Er sagte zu mir, Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Jetzt sagt Israel, ausgetrocknet sind unsere Gebeine. Unsere Hoffnung ist untergegangen. Wir sind verloren. Deshalb tritt als Prophet auf und sagt zu ihnen, so spricht Gott, der Herr, ich öffne eure Gräber und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf. Ich bringe euch zurück in das Land Israel. Wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus ihren Gräbern heraufhole, dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich hauche euch meinen Geist an, dann werdet ihr lebendig. Und ich bringe euch wieder in euer Land, dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe gesprochen und ich führe es aus. Spruch Jahwes des Herrn. Was muss geschehen, damit wir wieder innerlich lebendig werden? Was muss geschehen? Was muss geschehen, damit wir wieder geistlich erweckt werden? Was muss geschehen, damit unsere Gemeinde geistlich lebendiger wird? Das heißt nicht, dass sie jetzt noch mehr macht, aber dass Geist Gottes in ihr ist, dass Geist Gottes mehr in ihr wirkt, in jedem von uns. Was muss geschehen, damit unter uns Totes wieder lebendig wird? Ich sehe, wie Gott den Propheten hier an vier Phasen dieser Reanimierung hineinführt. Und ich möchte uns einladen, einmal darauf zu achten, weil ich mir vorstellen kann, dass diese vier Phasen symptomatisch dafür sind, wie eine geistliche Belebung, eine Erweckung passieren kann unter uns, dass Gott uns wieder anrührt. Erstens, der Geist Gottes zeigt mir die Möglichkeiten Gottes auf und weckt neu meinen Glauben. Gott möchte heute Morgen bei dir wieder neu deinen Glauben wecken. Da wird jemand in ein Tal geführt. Und immer dann, wenn Gott etwas Wesentliches macht, stellt er uns Fragen. Die wesentlichen Dinge in unserem Leben passieren nicht, wenn ich Gott eine Frage stelle, sondern wenn er mir eine Frage stellt. Das ist was ganz anderes. Die Frage lautet, Menschensohn, werden diese Gebeine wieder lebendig? Glaubst du, dass diese Knochen, diese Gebeine wieder lebendig werden können? Da sehen wir vielleicht, dass es wirklich trocken geworden ist in unserem Leben mit Gott. Und manchmal, sage ich dir, versuchst du, wieder rauszukommen. Du versuchst rauszukommen und du merkst, du schaffst es nicht. Du willst, du merkst, wie Paulus sagt, der Geist ist willig. Und dann merkst du, die ganzen Umstände in deinem Leben, die führen dich dazu, dass du denkst, ach, ich schaffe es nicht. Oder die Ansätze sind da und du kommst nicht weiter. Du bleibst irgendwie mittendrin und du merkst, es geht nicht. Dann diese Frage, werden diese Gebeine wieder lebendig? Da erkennen wir, dass mancher schon staubig ist. Da haben wir eins gehofft, wir haben geweint, wir haben gebangt, wir haben geglaubt, wir waren mitten dabei. Aber nun nehmen wir innerlich Abstand. Wie vieles ist schon abgestorben? Wie viele abgestorbene Christen gibt es heute? Und ich sage dir, heute Morgen ist der Punkt, wo der Herr dich wieder zurückholt. Und ich sage nicht, wo er dich zurückholen will, sondern er holt dich heute Morgen in seiner Gnade, in seiner Kraft, holt er dich heute Morgen zurück. Ist das nicht wunderbar, dass er das kann? Das, was du dir schon so lange... Habe ich was falsch gemacht? Zwei Bonbons, danke. Wenn ich die nehme, dann kann ich nicht mehr predigen. Danke. Habe Glück gehabt. Es gab Zeiten, vielleicht erinnerst du dich, da warst du Feuer. Da warst du Feuer und Flamme für Gott. Da war das alles ganz wichtig, die Sache mit Gott. Und du hast innerlich gebrannt. Doch dann kam eine große Enttäuschung in dein Leben. In der letzten Woche hörte ich von einem Mann, der viele Jahre die Geschicke einer Gemeinde mitgelenkt und geprägt hatte. Er hatte unzählige Erfahrungen mit Gott gemacht. Dann kam es aber, dass er in eine persönliche Krise geriet. Seine Kinder entwickelten sich nicht so, wie er sich das erbeten hatte. Seine Ehe scheiterte und schließlich wurde er sogar schwer krank. Was hat er gemacht? Er wandte sich von Gott ab. Nein, Gott war offensichtlich nicht mehr der Lebendige, für den er ihn immer gehalten hat. Gott war für ihn nur noch eine leere Hülse. Der Glaube war gestorben und übrig geblieben waren nur noch Knochen. Und ich möchte dich fragen, wo bist du heute? Wo stehst du mit deinem Glauben? Können solche Knochen wieder lebendig werden? Die Frage des Herrn an seinen Propheten Hesekiel. Vielleicht ist es in deinem Leben nicht so krass, aber hörst du es schon klappern? Wie hieß das deutsche Lied noch? Es klappert die Mühle. Das ist bestimmt eine Ableitung von Hesekiel 37 gewesen. Ja. Du bist selbst unzufrieden mit deinem geistlichen Zustand. Und wisst ihr, was am schlimmsten ist? Wisst ihr, was für mich am schlimmsten ist? Das ist eine geistliche Gleichgültigkeit. Es stört dich nicht mehr. Es ist dir egal. Du nimmst das einfach so hin. Und ich bitte dich heute Morgen, tu Buße darüber, über diese geistliche Gleichgültigkeit. Lass dich wieder anstecken. Lass den Herrn das tun, was er an dir tun möchte. Heute Morgen öffne dein Herz für ihn, damit diese geistliche Gleichgültigkeit aufhört. Man arrangiert sich. Was glaubst du? Kann da neues Leben hineinkommen? Was glaubst du? Wird unsere Gemeinde wieder lebendig und wird sie der Ort sein, wo der Geist Gottes sich lagert? Ich bete darum, dass uns diese Fragen Gottes nicht wieder loslassen. Vielleicht sagst du, naja, ganz so trocken ist es ja noch nicht. Bei manchen Veranstaltungen, da geht ganz schön was ab. Aber ich spreche nicht davon. Ich spreche auch nicht davon, dass wir sagen, wir können uns ja noch rechtfertigen. So schlecht ist es ja noch gar nicht. Ich atme ja noch. Nein, heute Morgen will der Herr in dein Herz kommen. Heute Morgen will er dir sagen, wie es um dir steht. Und er will dir sagen, was er vorhat mit deinem Leben. Er will dir sagen, dass er nicht dich auf diesem Level stehen lässt, auf dem du gerade bist. Habt ihr Sehnsucht danach, in einen anderen Level zu kommen mit Gott? Für mich ist das das Größte. Werden auch wir neu angerührt mit dem Atem Gottes? Der Prophet weiß auf diese schwierige Frage überhaupt keine Antwort. Er sagt, ach Herr, das weißt du allein. Sehr gut geantwortet. Und Gott weiß es auch. Er sagt, du hast recht, ich weiß es. Und ich werde dir sagen, ich werde in diese toten Knochen einen neuen Atem, einen neuen Geist legen. Sie werden lebendig werden. Manch einer wird sagen, naja, wenn da noch Knochen sind, mag es ja sein. Aber bei uns ist schon alles begraben. Bei uns ist längst Friedhofstille eingekehrt. Da ist ja schon lange nichts mehr los. Es gibt Gemeinden, die haben einen Gemeindefriedhof. So alte Baptistengemeinden. Die durften nicht auf landeskirchliche Friedhöfe beerdigt werden. Also haben die Leute sich ein Land gekauft. Und dann gab es direkt an der Baptistengemeinde, altes Wort, Gemeinde ist Kapelle. Schon mal gehört? Kapelle. Und da gab es dann einen Gemeindefriedhof. Und manche Zungen behaupten, das ist der lebendigste Teil der Gemeinde. Ja. Das war kein Witz. So oft ist es so. dass wir alles begraben haben. Dass wir alles begraben haben. Dass die Dinge geistlich tot sind. Und das ist nicht mehr lustig. Das ist schlimm. Natürlich, wir machen noch was. Die Lichter brennen noch. Ja, das ist das alles nicht. Aber was ist in uns drin? Ich weiß nicht, ob Hesekiel auch so gedacht hat. Aber mir fällt auf, dass er in diesem Text zu einem zweiten Bild übergeht, wo Gott sagt, ich werde die Gräber öffnen. Das wird passieren an dem Tag, wenn Jesus wiederkommt. Aber es ist ein geistliches Wort auch für uns als Gemeinde. Es ist ein geistliches Wort für unseren geistlichen Zustand. Und wenn Gott sagt, ich werde die Gräber öffnen, ich werde das tun, dann ist da Hoffnung. Ich weiß nicht, welchen und wie viel Glauben Hesekiel haben musste, aber um wie viel mehr müssen wir heute glauben, wo wir um die Auferstehung Jesu Christi wissen und von der Auferstehungskraft, von der wir herkommen. Wir müssen es doch wissen, dass unser Herr Gräber öffnen kann. Wir müssen es doch wissen, dass bei ihm es keine hoffnungslosen Situationen gibt. Und dass heute ein Punkt ist in deinem Leben, wo du nicht mehr stehen bleiben musst. Wir müssen es doch wissen, dass es immer Hoffnung gibt, solange Jesus lebt. Und wenn wir diesen Glauben nicht haben, wer hat ihn dann? Die erste Frage will also unseren Glauben wecken. Was glaubst du, was Gott tun kann in deinem Leben? Wie viele von uns haben Glauben für etwas? Und dann hat jeder von uns auch sein persönliches Ding, seinen Brennpunkt, etwas, woran er vielleicht fast zerbricht. Es gibt solche Dinge im Leben, da wachsen wir in der Hoffnung und alle sagen, ein toller Christ, aber im Geheimen sagen wir, ach, wenn die wüssten, wie wir wirklich sind, wenn der wüsste, wer ich bin, dann, wenn du das wüsstest, wenn du wüsstest um meine inneren Kämpfe und wie mickrig mein Glaube ist. Und du hast deine Hoffnung vielleicht ganz schön zurückgeschraubt. Und du merkst, nur noch ein Wunder könnte dir helfen. Du sagst, lieber Gott, wenn ich im Himmel umkomme, wenn ich im Himmel ankomme, dann bin ich dankbar. Und wenn ich noch einen mitnehmen darf, dann wäre das so gut. Ja, man kommt nicht um, man kommt an. Ja. Aber die Sicht Gottes für dein persönliches Leben ist größer. Die Sicht Gottes, wie er dich sieht, ist größer für dein Leben. So hat es die blutflüssige Frau erlebt. Sie fasste sich, sie fasste Mut und fasste den Saum des Mantels von Jesus an. Und sie hatte kaum noch Glauben, aber dafür reichte ihr Glaube. Und sie hat Heilung erlebt. Es gibt Kraft. Hör zu. Es gibt Kraft in dem Namen Jesus. Es gibt für deine Situation, es gibt Veränderung in dem Namen Jesus. Er kann verwandeln. Nichts ist ihm unmöglich. Glaubst du, dass Gott dein Schicksal massiv verändern kann? Ich meine nicht das der anderen. Nicht den Weltfrieden. Ich meine nicht Donald Trump. Oder was weiß ich, oder Putin, oder wie sie alle heißen mögen. Ich meine dich und deine Welt. Dich und wo Gott dich hingestellt hat. Glaubst du, dass Gott in deiner Familie etwas verändern kann, in deinem Berufsleben eingreifen kann, in deinem ganz persönlichen Leben? Und dass er daraus etwas Lebendiges macht und etwas entstehen lässt? Viele glauben das für den persönlichen Bereich. Aber Gott kann eine ganze Gemeinde, Gott kann einen ganzen Landstrich wiederbeleben, neu machen. Er kann unsere Gemeinde, das heißt nämlich seine Gemeinde, ganz neu hervorbringen und ganz neu beleben, ganz neu mit Geist versehen. Er kann das. Und lieber Herr, ich sage dir, wir brauchen dich. Wir brauchen dich ganz dringend. Wir brauchen dich umso dringender mehr, dass du kommst und dass du uns veränderst. Dass du wirkst in uns mit deiner göttlichen Kraft. In vielen Ländern dieser Erde, Gott ist am Werk. In vielen Ländern dieser Erde Und ich sage, Gott ist am Werk. Gibt es geistliche Aufbrüche? In China zählen wir zurzeit etwa 100 Millionen bekennende Christen. 100 Millionen. In Korea gehört jeder Dritte zu einer lebendigen christlichen Gemeinde. In Guatemala zählen 60% der Bevölkerung zu einer charismatisch pfingsterischen Gemeindebewegung. Und ich könnte weiter berichten von den geistlichen Aufbrüchen in Brasilien, in Kolumbien, in Südafrika, in Indien. Und jetzt möchte ich euch fragen, und was ist mit Deutschland? Was ist mit Deutschland? Wo sind die Beter? Wo sind die Fürbitter, die für Deutschland beten? Wo sind die Menschen, die für Schwäbisch Hall beten? Wo sind die Menschen, die für diesen Landkreis beten? Wo sind die Menschen, die für Baden-Württemberg beten? Wo sind die Menschen, die für Europa beten? Menschensohn, glaubst du, dass diese trockenen Gebeine wieder lebendig werden können? Oder sollen wir uns hier auf ein geistliches Sterben einrichten? Sollen wir einfach zusehen, wie immer mehr Menschen verloren gehen? Das kann nicht sein, oder? Gib dich nicht damit zufrieden. Er will uns rausholen und gebrauchen und verändern. Was denkt ihr? Was ist mit deiner Familie? Glauben alle? Nein? Und nehmen wir das so hin? Weinen wir, weil sie nicht gerettet sind? Schmerzt es uns? Was ist mit den Menschen? Sollen die alle verloren gehen? Glaubst du, dass diese Menschen ohne lebendige Gemeinden von Jesus hören? Wisst ihr was? Wir alle brauchen neuen Glauben. Glauben für die Gemeinde Jesu. Glaube, dass Gott etwas, das müde und verknöchert geworden ist, neu und lebendig machen kann, stärker machen denn je. Und ich frage, ob du diesen Glauben hast für dein persönliches Leben und auch für die Gemeinde. Es gibt ein Wort, das bewegt mich seit langem. Markus 9, 23. In einer verzwickten Situation fragen die Jünger, ja, Jesus, wer kann denn dann noch gerettet werden? Und Jesus sagt, alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Ich möchte euch sagen, ich habe Sehnsucht danach, das zu sehen. Ich möchte, dass das ein Wort ist, was Realität ist und dass man das nicht nur ins Bildbändchen schreibt. Ich stelle dir heute genau dieselbe Frage, die einst Gott seinen Propheten Hesekiel stellte. Glaubst du, dass neues Leben möglich ist? In welchem Bereich hast du aufgegeben? In welchem Bereich hast du aufgegeben, zu hoffen und zu glauben? In deiner Ehe, in deiner Familie, in einzelnen Bereichen, weil du noch keinen Ehepartner hast oder weil alles so verzwickt ist, weil die Probleme dir über den Kopf wachsen und du weißt nicht mehr ein noch aus, das Wasser steht dir bis zum Hals. Lass uns einen Augenblick betend darüber nachdenken und Gott eine Antwort auf diese Frage geben. Und wir wollen den Glauben neu aufnehmen. Einen Glauben, den der Geist von Hesekiel 37 in uns neu wecken kann. Aber wie geht es nun weiter? Was lesen wir in der zweiten Phase? Der Geist Gottes setzt mich in Bewegung. Da heißt es in Vers 7, und siehe, da rauschte es. Und ich weissagte, und siehe, es regte sich, und die Gebeine rückten zusammen. Gebein an Gebein. Es tut sich was im Reich Gottes. Es bewegt sich was. Als ich das gelesen habe, wurde mir etwas klar. Genau das ist es. Das ist das, was Gott will, wenn es um geistliches Leben geht. Es geht ihm um das Zusammenrücken. Und diese Knochen können nichts machen. Die Knochen gehören in eine Einheit. Sie müssen zusammenkommen, zusammenrücken. Einheit, geistliches Leben entsteht da, wo wir in einem solchen Prozess der geistlichen Einheit hineingeführt werden. Der Geist Gottes trennt nicht, aber er unterscheidet. Er vereinheitlicht nicht, sondern er führt zur Mitte. Und die Mitte ist immer Christus. Das gilt auch für uns untereinander. Was zusammengehört, muss zusammenkommen. Wir gehören zusammen. Und das ist nicht zuerst unsere Bewegung, sondern Gott führt die Gebeine zusammen. Gott ist die Einheit und der Friede in der Gemeinde wichtig. Er will keine Parteiung. Diese bringen den Leib Jesu immer auseinander. Da, wo keine Einheit ist, kann der Herr nicht zusammenführen. Niemals, wenn man Erweckungsgeschichte studiert, also sich damit befasst, niemals liest du, dass eine Erweckung passiert ist, wo Gemeinde und Gemeinden uneins waren. Du liest das Gegenteil. Da, wo eine geistliche Einheit da war, da konnte der Geist sich lagern und es entstand eine Erweckung. Genau das Gegenteil. Und das ist das, was passiert. Und das passiert im übernatürlichen Natürlichen wie auch in dem Geistlichen. Wir gehören zusammen. Und das ist nicht zuerst unsere Bewegung. Gott tut es. Ein Riesengetöse entsteht, heißt es. Nein, das geht nicht ohne Schmerzen. Denn Einheit wird es nicht geben, wenn wir uns auf unseren Standpunkt besinnen, sondern auf Christus, auf ihn allein. Es gibt keine andere Einheit als die Einheit in Christus. Da, wo eine Gemeinde so eine starke Einheit hat, ist immer Kraft da, ist immer Wachstum da, ist immer etwas in Bewegung, ist geistliches Leben und Segen da. Hier sind wir ganz klar gefragt, was ist mein Auftrag? Was ist mein Beitrag zur Einheit? Will ich die Einheit? Mit wem fügt Gottes Geist mich zusammen? Kannst du dich einem solchen Prozess der Einheit öffnen? Lass dich selber ein auf das, was Gott möchte. Lass dich selber auf einen Prozess der Einheit hineinnehmen und verliere dich nicht in den unterschiedlichen Rollen, in den Masken und Aufgaben deines Lebens. Und dann kommt geistliches Leben in Bewegung. Und dann kommt noch etwas. Der Geist Gottes setzt neue Strukturen des Lebens. Geistliches Leben besteht nicht nur in Worten und Absichten, sondern auch in deinem und in meinem Umsetzungsvermögen, in Kraft, in neuem Leben. Vers 8, und ich sah und siehe, es entstanden Sehnen an ihnen und Fleisch wuchs und Haut zog sich über die darüber. In unserer Gemeinde brauchen wir funktionierende Strukturen, Sehnen und Muskeln, eine Struktur, die dem Leben vorwärts hilft, dass wir funktionieren. Gott lässt so etwas entstehen und manches wächst neu. Und es gibt immer wieder Erneuerungsprozesse. Vielleicht müssen wir lernen, uns von liebgewordenen Strukturen zu verabschieden. Sie waren wichtig und gut, aber heute nicht mehr passend. Wir müssen lernen, als Gemeinde neue Wege zu gehen, damit wieder neues Leben entstehen kann und der Geist wieder neue Gefäße hat, die er füllen kann und durch die er fließen kann, damit wieder neuer Wein in neue Schläuche kommt. Aber eines möchte er von uns, und das ist ihm sehr wichtig. Wir sollen trotzdem zusammenhalten, weil Jesus bei uns der Mittelpunkt ist. Darum geht es. Er möchte, dass wir das Misstrauen aufgeben. Dankbar bin ich für die vielen Geschwister in der Gemeinde, die auf all diese Dinge immer neu funktionsfähig sind und die mit dabei sind. Wenn ein Hunger nach geistlichem Leben, nach Erweckung von uns selbst und unserer Gemeinde so groß ist, dann dürfen wir nicht nur bei den bewährten Strukturen bleiben, sondern wir brauchen neue Strukturen. Und ich möchte ein Zitat weitergeben von dem großen englischen evangelikalen Theologen John Stott. John Stott hat einmal gesagt, und das ist erschreckend, das größte Hindernis für die weltweite Mission in unserem Jahrhundert ist die Gemeinde Jesu Christi. Das größte Hindernis für die weltweite Mission in unserem Jahrhundert ist die Gemeinde Jesu Christi. Das ist wie ein geistlicher Kannibalismus. Wir lassen nicht zu, dass Gott wirkt. Und wir müssen fragen an dieser Stelle, wo haben wir den Geist betrübt als Gemeinde? Wo haben wir den Geist betrübt? Wo haben wir Wachstum verhindert, anstatt ihn zu fördern? Welche Strukturen und Formen in meinem Leben sind geistig hinderlich und welche fördern mein Leben mit Gott und das meiner Gemeinde? Ich komme zum vierten und zum letzten Punkt und ich sage zum wichtigsten Punkt. Der Geist Gottes erfüllt mich neu und überrascht mich. Und das ist die vierte Phase. Es ist die eigentliche Phase, die wichtigste Phase, denn all unsere Glaubenserwartung, alles Bemühen um Einheit, um die guten Strukturen, wird uns kein geistliches Leben bringen. In dem Ganzen ist kein geistliches Leben. Und wie oft sind wir auf Spielfeldern und denken, da wird es passieren. Aber dadurch entsteht nicht das geistliche Leben. Es ist nicht da. Und dann heißt es in Vers 9 und Vers 10, und Gott sendet seinen Heiligen Geist neu in die toten Gebeine. So spricht der Herr: Komm von den vier Winden her, du Odem, und hauche die Erschlagenen an, dass sie wieder lebendig werden. Da weissagte ich, wie er mir befohlen hatte, und der Odem kam in sie, und sie wurden wieder lebendig und standen auf ihren Füßen, ein sehr, sehr großes Heer. Strukturen. Ja, Strukturen, wir brauchen sie. Sie sind wichtig, aber sie sind nicht das Leben. Knochen, Sehnen, Muskeln, Fleisch, all das ist wichtig, aber vor allen Dingen brauchen wir den Heiligen Geist, seinen Geist, Gottes Leben in uns hinein. Hier geht es um das, was Gott uns einhaucht an Leben. Und das ist der Geist Gottes, pur. Sein Geist, sein Ruach, sein Hauch, der Leben schafft, der kreativ ist, der Menschen anzieht und heilt und neu macht und Hoffnung vermittelt. Dieses Leben kann nur Gott geben. Und dieses Leben will er uns geben. Er will persönlich eingreifen in seine Gemeinde. Er will persönlich seine Gemeinde heimsuchen mit einem göttlichen Segen, wie wir es noch nicht erlebt haben. Habt ihr Sehnsucht danach? Dass Gott kommt und seine Gemeinde besucht? Dieser Geist kommt aus den vier Winden, aus den vier Himmelsrichtungen. Damit haben wir manchmal Probleme. Wir denken oft, dass der Geist Gottes nur aus einer Richtung weht, nämlich aus der Richtung, aus der wir kommen. Kann das wohl sein? Vielleicht müssen wir an dieser Stelle hier Gott vertrauen. Vielleicht müssen wir auch an dieser Stelle Buße tun. Vielleicht müssen wir auch fragen, wo wir den Heiligen Geist betrübt haben, wir als Gemeinde. Aber eines tut der Geist. Er sorgt immer für Bewegung. Der Geist Gottes weht aus den unterschiedlichen Richtungen. Jesus sagte das: Wer ihn einfangen und festhalten will, wird scheitern. Der Geist verändert deinen Standpunkt, wenn du dich ihm aussetzt. Genau das ist es, was wir brauchen. Keiner von uns wird die Gemeinde verändern können. Keiner von uns kann neues Leben schaffen, sondern allein der Geist Gottes. Er wird es tun. Und ich sage dir heute Morgen, er wird es in dir tun. Er wird es in dir tun. Du sollst das heute Morgen empfangen, dieses Neue aus Gott, dieses neue kraftvolle Leben, wenn du dich ihm hingibst und wenn du darum bittest, dass du ihn empfangen darfst. Bin ich bereit, mich diesem Geist Gottes zu öffnen? Bin ich offen für das Wehen des Geistes aus unterschiedlichen Richtungen? Wovor habe ich Angst? Wovor habe ich Angst, wenn ich mich dem Geist bedingungslos öffne? Wovor habe ich Angst? Vor ein paar Wochen habe ich mit ein paar Kollegen zusammengesessen und wir machen immer eine Austauschrunde und da habe ich erzählt, meine Frau und ich, wir haben erzählt, was uns gerade bewegt, was uns zutiefst bewegt, diese tiefe Beziehung zu Jesus, mehr von Jesus, mehr von Jesus, mehr Hunger nach seinem Wort. und mehr zu erleben und zu bitten, dass wir göttliche Resultate sehen. Ich möchte göttliche Resultate sehen. Ich möchte diese Gunst beim Herrn haben. Ich möchte mich danach ausstrecken. Die Kollegen waren platt, weil wir haben nicht mehr über unseren Urlaub gesprochen und was die Enkelkinder machen. Ist auch mal ganz nett. Und da sagte ein Kollege, ja, die Phase habe ich auch mal gehabt. Aber man muss aufpassen. Man muss aufpassen. Hallo, warum muss ich aufpassen, wenn ich mehr von Jesus haben will? Warum muss ich aufpassen, wenn ich mehr von Jesus haben will? Warum muss ich aufpassen, wenn ich mich nach Resultaten ausstrecke? Wisst ihr, welche Resultate ich bekomme? Die, die ich alle will? Das wäre schön. Aber die bekomme ich nicht. Ich bekomme die sowieso, die der Herr will. Keine anderen. Aber die, die er für mich hat, die er für uns als Gemeinde hat, die will ich haben. Und ich will mich mehr danach ausstrecken. Und ich will nicht sagen, ja, diese Phase habe ich auch mal gehabt. Das ist keine Phase. Das ist christliches Leben. Menschensohn, glaubst du, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Glaubst du, dass Gott neue Strukturen schafft? Er schafft sie und wir gehen ihm nach. Glaubst du, dass Gott seinen Geist neu in unsere Situation senden wird? Nicht nur in deine persönliche, sondern auch in deine Familie und in deine Gemeinde hinein? Ich bin davon überzeugt, dass Gott es tun wird, dass wir eine Erweckung erleben werden. Das ist keine prophetische Verheißung von mir, sondern das ist eine Glaubenserwartung, die ganz tief in mir steckt. Aber eines weiß ich ganz genau. Dazu braucht Gott Menschen. Menschen, die sich seinem Geist aussetzen. Menschen, die sich seinem Geist aussetzen. Menschen, die erfüllt werden von einem Geist der Fürbitte. Mittwoch, 20 Uhr. Wir liegen hier auf dem Boden, wir liegen auf den Knien. Wir sind am liebsten hier, weil hier ist der Ort des Geschehens. Und wir beten, wir beten, wir beten. Und ich lade dich, Gemeinde, ich lade dich ein, zu kommen und mit uns diese Leidenschaft zu teilen. Und ich lade dich ein, dass du wie ein Kohlenfeuer bist oder kein Kohlenfeuer, sondern nur eine Kohle und wieder in die Mitte kommst und du fängst wieder an zu glühen, weil wir es lieben. Wir lieben es hier zusammenzusitzen und zu beten für die Gemeinde, zu beten für die Gemeinde. Und wir hören nicht auf. Wir lieben es, weil es so schön ist. Und keine Erweckung, kein geistliches Leben ist jemals in einer Gemeinde passiert, wo eine Gemeinde nicht gebetet hat, wo eine Gemeinde zusammengekommen ist, um zu beten. Ich weiß, wir beten sonntags da vorne, wir beten hier, wir beten in Hauskreisen. Aber ich sage, ich war bei allen Gebetsgemeinschaften genauso, jahrelang Hauskreise geleitet. Das ist was anderes. Das ist was anderes. Da bete ich für meine Schulprüfung, da kommt jemand nicht, weil er Verdacht auf Kopfschmerzen hat heute Abend, geht leider nicht. Das meine ich alles nicht. Ich meine was anderes. Beten, einstehen, weinen für die Gemeinde, so wie Jesus es getan hat. Wo die Leute zusammen sind waren, als die Apostel in Gefangenschaft waren. Sie haben gebetet. Das weckt etwas auf. Da spürst du Erweckungsluft. Da spürst du, dass der Heilige Geist wirkt. Und da merkst du, da kommt was in deinem Herzen an Sicherheit, an einer tiefen Ermutigung, dass du merkst, Gott ist am Werk. Dazu lade ich dich ein, Gemeinde. Und dazu braucht Gott Menschen, die sich dem Geist Gottes aussetzen. Menschen, die sich danach sehen, neues Leben durch Gott entstehen zu sehen. Menschen, die es auf dem Herzen haben, dass Gott übernatürlich eingreift, wie immer das auch aussehen mag. Menschen, die nicht wollen, dass diese Welt zur Hölle geht. Die wollen, dass mehr Menschen aus Schwäbisch Hall im Himmel sind als in der Hölle. Die dastehen und vielleicht so wie Hesekiel sprechen, ins Tote hineinsprechen. Komm, Geist Gottes, wirke hinein, tue es. Menschen, die Hoffnung und Glauben haben für die Gemeinde und für die Familien, die nicht aufhören zu beten und zu glauben.
Und wir haben hier Menschen, die wir gar nicht kennen. Manchmal kommen hier Menschen, die Gott hier hineinführt. Oder manchmal kommen Menschen, die sagen, ich habe gehört, dass hier gebetet wird und ich habe eine schlimme OP und ich weiß nicht, was ich machen soll. Dann sagen wir, komm in unsere Mitte, wir wollen hören für diese Menschen und wollen für sie beten. Komm, sei dabei. Lass dich anstecken. Lasst uns zusammenrücken. Und noch heute spricht dieser Heilige Geist. Noch heute ist er lebendig und will heute Morgen in dein Leben hineinwirken. Ich könnte es noch eine Stunde reden. Aus Rücksicht höre ich jetzt auf. Komm, Geist Gottes, komm. Komm, Geist Gottes, komm. Komm, Lobpreisband, komm. Auch heute spricht dieser Geist, an diesem Tag. Komm. Und wer es hört, der spreche. Komm. Und wen da dürstet, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Amen.